Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, wir kommen zu einer neuen Themenstaffel. Ich starte mal direkt mit einer Frage. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber eines der stärksten Argumente gegen den Glauben an Jesus sind Menschen, die sich Christen nennen, aber nicht so leben, wie sie glauben. Haben wir darüber nachgedacht? Eins der stärksten Argumente ist, wenn Menschen sagen, dass sie an Jesus glauben, dass sie seinem Beispiel folgen, dass sie irgendwie begeistert sind von dem Ganzen und im Alltag leben sie irgendwie ganz anders. Einer, der mit diesem Argument begründet hat, warum er nicht an Jesus als Retter glaubt, war der recht einflussreiche, berühmte Rabbi, jüdischer Rabbi Shalom ben Churin. Für ihn war Jesus ein jüdischer Bruder. Deswegen hat er auch ein Buch geschrieben, das heißt Bruder Jesus, aber in diesem Buch argumentiert er und sagt, die Welt sieht nach dem Kommen von Jesus nicht erlöster aus als vorher. In den 2000 Jahren nach Jesus können wir sehen, so Ben Churin, dass die Handlung vieler Christen im krassen Widerspruch zu dem stand, was Jesus' Friedensbotschaft war. Und damit hat Ben Churin leider recht. Und es ist deswegen für viele Menschen ein klares Argument gegen den Glauben, den christlichen Glauben. Letztens habe ich ein Insta-Reel gesehen und da hat jemand mit der gleichen Begründung genau dasselbe gesagt. Und zwar hat er gesagt, ich glaube nicht an Jesus. Das hat aber überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Auch nicht mit seinem Lehre, mit dem, was er gesagt hat, was er gelebt hat. Das hat nichts damit zu tun, sondern hat einzig und allein damit zu tun, der Grund, warum ich nicht an Jesus glaube, ist, weil Christen sagen, sie vertrauen Jesus und dann leben sie was komplett anderes. Vielleicht hast du das Argument schon mal gehört und das kann ziemlich wehtun, weil dagegen kannst du nicht wirklich was sagen, weil erstens mal rein historisch gesehen hat der, der es behauptet, durchaus recht und vermutlich, wenn es jemand sagt, hat er das auch im persönlichen Leben, in seinem persönlichen Umfeld so erlebt. Ja? Da sind Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus und sie leben nicht so. Ein super, super wichtiges Thema auch für uns als Kirche, deswegen starten wir heute in diese spannende Themenstaffel mit dem Titel der Michael muss weiter klicken, genau, wenn ich hier so mache, dann klickt er da hinten weiter. Das funktioniert auch nicht so ganz, aber das kriegen wir hin. Genau, die Themenstaffel, lebe, was du glaubst. Und da geht es um die Frage, was hilft uns dabei, nicht nur theoretisch zu glauben. Weil theoretisch glauben, das kann sein, ich halte das irgendwie für wahr, ja, das kann mir gute Gefühle geben, vielleicht auch eine Zugehörigkeit, vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit. Aber theoretisch Glauben verändert weder mein Leben, noch das Leben meines Umfeldes, noch unsere Welt. Also was hilft uns dabei, dass wir glauben und nicht nur für richtig halten und irgendwie Hoffnung haben, sondern dass wir das praktisch im Alltag umsetzen. Es geht um Hilfen, um das zu leben, was Jesus gelehrt hat. Und wir schauen uns dazu einen Brief aus dem Neuen Testament an, aus dem Neuen Testament der christlichen Bibel, den sogenannten Jakobusbrief. Und, wie könnte es anders sein, ein bestimmter Jakobus hat diesen Brief geschrieben. Aber bevor ich dazu komme, stelle ich mich kurz noch vor. Mein Name ist Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X und ich bin jedes Mal begeistert, mit Leuten hier zu sein und zusammen über Themen nachzudenken, wie zum Beispiel jetzt hier heute diese Themenstaffel, diese neue mit dem Thema Warum nur so schwer. Sehr genial, dass du gekommen bist, dass du bereit bist, mir zuzuhören, das finde ich beeindruckend. Nein, und es ehrt mich, weil ich weiß nicht genau, wie du zum Glauben stehst. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht so ganz, ich habe da so meine Fragen, meine Zweifel. Sehr cool, dass du hier bist. Weil wir möchten eine Kirche sein für Menschen, die Fragen haben, die sich schwer tun mit dem Glauben. Aber natürlich auch für Menschen, die sagen, ich glaube das schon, aber ich möchte immer wieder weiterkommen. Und von daher sollte, und so versuchen wir das zu machen, immer für jeden etwas dabei zu sein. Heute vielleicht bei der Frage, dass du sagst, ja, es ist so schwer. Was kann mir helfen? Oder vielleicht auch, dass du sagst, bis jetzt waren Christen für mich ein Argument dagegen, aber vielleicht könnte es auch anders sein. Ich hoffe, dass du am Ende, wenn du nach Hause gehst, weißt, wow, das hat mir geholfen, den christlichen Glauben besser zu verstehen oder ich bin sicherer geworden in dem, was ich glaube oder ich konnte einfach einen kleinen Schritt vorwärts gehen. Also wir waren bei der Frage, wie leben wir das, was wir glauben, und damit zusammenhängt, wie verhindern wir, dass unser Leben für andere Menschen zum Argument gegen den Glauben an Jesus wird. Und wenn heute jemand zu uns sagt, ihr Christen seid für mich das lebende Argument gegen den Glauben an Jesus, dann ist das ja nicht nur tragisch, weil das heute vorkommt, dann ist es deswegen tragisch, weil in den Texten des Neuen Testamentes, die sind 2000 Jahre alt, oder die ältesten, also aus dem ersten Jahrhundert, da sind sie entstanden, da kannte man das Thema schon. Und das kommt schon in diesen Texten vor. Allen voran in diesem Brief des gewissen Jakobus, von dem ich vorher geredet habe. Und der hat eben im ersten Jahrhundert darüber was geschrieben. Und das war nicht einfach irgendjemand, sondern dieser Jakobus, der war, so gehen viele Theologen und Forscher heute davon aus, der Bruder von Jesus. Okay? Und der hat ganz am Anfang schon gemerkt, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Menschen glauben und leben, und hat deswegen einen Brief dazu geschrieben. Und er hat im Grunde genommen, war seine Aussage, wenn du nicht lebst, was du glaubst, ist der Glaube tot. So hat er das ausgedrückt. Und er hat dazu Folgendes im ersten Kapitel gesagt, damit steige ich jetzt mal ein. Er hat Folgendes gesagt: Hört euch diese Botschaft, und bei der Botschaft geht es um die Botschaft von Jesus, die Nachricht von Jesus, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Anderenfalls betrügt ihr euch selbst. Das heißt, Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt hier, wer die Botschaft von Jesus nur hört, und weil sein Brief an Christi Gemeinden damals gerichtet war, das merkt man, wenn man den ersten Absatz liest, wir kommen da gleich nochmal zu. Also, Christen, die Botschaft von Jesus hören, das, was Jesus gelehrt hat, aber auch das, was er vorgelebt hat, ja, wenn sie nur das hören und nicht danach handeln, betrügen sie sich selbst. Und dann gebraucht er ein damals, für damalige Verhältnisse, sehr plastisches oder eindrückliches Bild, mit dem er das versucht hat zu unterstreichen. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet, und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Für uns ist das nicht so ein krasses Bild, weil wir haben überall in unserem Haus hunderte von Spiegeln hängen. Damals war das anders im ersten Jahrhundert. Da hatte man in einer kleinen Stadt vielleicht ein oder zwei Spiegel, die öffentlich für die Leute zugänglich waren. Und wenn du da hingegangen bist, dann wolltest du dir merken, was du da gesehen hast. Ja? Da ist niemand hingegangen, um das zu vergessen, außer... Kann natürlich sein, wenn du reingeschaut hast und dann was gesehen hast, was du nicht sehen wolltest, ja, eine krumme Nase, ein schiefes Gesicht oder so, dann kann man das schon versehen. Aber mal ein Beispiel aus meinem Leben: Als ich 2019 im Sommer einen Fahrradunfall hatte und mir die Nase fast komplett abgerissen habe, ja, wenn ich da in einen Spiegel geschaut hätte, reingeschaut hätte, dann den Spiegel beiseite gelegt hätte, mich aufs Fahrrad gesetzt hätte und weitergefahren, weil ich nicht wissen wollte, was ich da gesehen habe, das wäre absurd gewesen, das wäre völlig verrückt, ja. Und der Jakobus sagt, genauso verrückt ist es, wenn ein Mensch von sich sagt, dass er an Jesus glaubt und nur das hört und vielleicht auch liest und vielleicht eine Predigt anhört und so weiter und dann nicht danach handelt. Und weiter schreibt er, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. So sollte es bei Menschen sein, die an Jesus glauben, dass sie die Regeln, die Jesus gesagt hat, das vollkommene Gesetz, das Gesetz der Freiheit, also das, was Jesus gesagt hat, sind keine Regeln, die uns einengen, sondern die befreien uns, ja, dass er diese Lebensregeln von Jesus hört, behält, verinnerlicht und dann in die Tat umsetzt, im Alltag danach handelt. Nochmal im Bild gesprochen von mir, nach meinem Unfall, ja, nach dem Blick im Spiel, ich habe nicht war keine. Aber wenn ich da reingeschaut hätte, ja, hätte ich das machen müssen, was ich dann auch getan habe, zwingend notwendig war, für mich in die Klinik zu fahren und von einem Experten, ja, erstmal auf einen Arzt zu warten, ich habe 5 Stunden gewartet, und dann von einem Fachmann mein Gesicht wiederherstellen zu lassen, sonst würde ich heute entstellt aussehen. Und was uns Jakobus sagen will, manches Leben von manchen Christen ist entstellt, weil sie in den Spiegel schauen und dann vergessen, was sie dort gesehen haben. Weil sie die lebensspendende, freimachende Botschaft von Jesus hören und nicht danach leben. Und so tun, als hätten sie das nie gesagt. Und so logisch und richtig dieser Gedanke ist, den der Jakobus hier bringt, ja, wenn wir ehrlich sind, passiert uns das ständig, oder? Also, wenn du an Jesus glaubst, sag mal, ne, überleg mal,
so geht es uns. Jesus hat es vorher gesagt, du weißt, das müsste ich tun und dann tust du es doch nicht. Ja, wir wissen, wir sollten gut mit Menschen umgehen. Einfach mal ein Beispiel aus meinem Leben. Vorgestern Abend, meine Frau sagt mir etwas, mich verletzt hat. Ich mache dicht. Und in dem Moment weiß ich ganz genau, was ich tun muss. Aus Liebe ihr verzeihen. Ja, meine Frau trotzdem respektvoll behandeln. Da gab es keinen Zweifel. Also ich meine, von den Aussagen der Bibel gab es ja überhaupt keinen Zweifel, weil erstmal sollen wir unseren Mitmenschen lieben, ja, dann sollen wir unseren Feind lieben und in einem Konflikt wird dann der andere zum Gegner, so, ne? Genau. Und dann steht da noch, dass ich meine Ehefrau lieben soll. Also es gab überhaupt keinen Zweifel, aber ich habe es an dem Abend trotzdem nicht mehr hingekriegt. Sehr schlecht. Kann ich übrigens absolut empfehlen, das nicht nachzumachen. Das ist auch für jemanden, der nicht an Jesus glaubt, das Dümmste, was du tun kannst, ja. Am Abend ins Bett zu gehen, ohne dich versöhnt zu haben. Aber ich habe meiner Frau erst morgens um Vergebung gebeten und mich entschuldigt, dass ich dicht gemacht habe, dass ich ihr nicht verziehen habe. Kennst du wahrscheinlich, oder? Du weißt genau, was richtig wäre zu tun, und du tust es nicht. Und die Frage ist, warum? Warum fällt uns das so schwer? Warum fällt es uns so schwer, das zu leben, was wir glauben, was wir wissen, was gut wäre? Und darauf gibt der Jakobus im ersten Kapitel seines Briefes eine Antwort. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen kurzen Hinweis zu diesem Brief geben, weil mit dem werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Wie schon gesagt, der Jakobusbrief wurde von dem Bruder von Jesus geschrieben. Im ersten Satz des Briefes wird das so ausgedrückt, da müsstest du gerade nochmal draufdrücken, Michael, genau. Jakobus, also so sie selbst, also er sagt, er nennt erst den Adressaten, erst den Absender der Adressaten, also Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Dann schreibt er den Adressaten an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Und mit diesen zwölf Stämmen, das ist erstmal so in Anlehnung an die zwölf Stämme von Israel wohl gemeint, aber wenn wir dann diesen Vers, den ganzen Brief lesen, merken wir, das ist an Christen gerichtet. Insofern ist es ein Bild, was er braucht, das war also nicht an das Volk Israel, sondern er braucht das, glaube ich, um dieses Bild von einem Volk zu gebrauchen, also das Volk Israel, und er meint das Volk der Christen, also alle Menschen, die an Jesus glauben. Und dann sagt er eben noch, die in der Fremde leben. Und da wird im Griechischen das Wort, was wir im Deutschen bis heute auch immer wieder brauchen, und zwar Diaspora gebraucht, also die Menschen, die an Jesus glauben, die in der Diaspora leben. Und wenn wir jetzt bei Wikipedia nachschlagen, dann steht da, Diaspora meint Bevölkerungsgruppen, die als ethnische, nationale oder religiöse Minderheiten außerhalb ihrer Heimat leben. Also, wenn wir es zusammennehmen, richtet sich der Brief des Jakobus an Menschen, die an Jesus glauben, aber an Orten wohnen, wo sie mit ihrem Glauben in der Minderheit sind. Und wenn ich mir jetzt unsere gesellschaftliche Entwicklung anschaue, bei uns, 2023, ja, in Deutschland, seit 2000, also heute ist 2025, 2026, aber 2023 ist dieser Shift gewesen, dass wir Minderheit wurden. Dass die Menschen, die nicht zur christlichen Religion gehören, zum christlichen Glauben gehören, die Mehrheit sind in unserer Gesellschaft. Also betrifft dieser Brief uns letztendlich auch. Und wenn du jetzt anfängst, diesen Brief zu lesen, dann wirst du merken, dass er nicht so strukturiert ist wie vielleicht die Briefe von Paulus. Der behandelt meistens in einem Absatz ein Thema ab, dann kommt er zum nächsten, ja, sondern der Jakobus, wenn man das erste Kapitel liest, denkt man, wow, der springt gedanklich so hin und her. Es wirkt fast so, als wenn Jakobus aufgewühlt gewesen wäre, als er das geschrieben hat. Vielleicht, dass er irgendwas gehört hat, da war jemand, der vielleicht so eine Besuchsreise zu den verschiedenen christlichen Gruppen gemacht hat im ersten Jahrhundert. Und dann kam er zurück zu dem Jakobus, der übrigens in Jerusalem gelebt hat. Und dann war er von dem, was er gehört hat, so aufgewühlt, dass er irgendwie alles ganz schnell so ein bisschen zusammenhanglos aufgeschrieben hat. Man könnte auch so sehen, dass er quasi am Anfang alle Themen aufgeschrieben hat, um sie nicht zu vergessen, weil in dem zweiten bis fünften Kapitel greift er diese Themen dann wieder auf, so ein bisschen wie so ein Inhaltsverzeichnis. Ich will nur darauf hinweisen, dass wenn ihr diesen Brief liest, und dann möchte ich ganz, ganz viel Mut machen, das zu tun, dass ihr dann nicht verwirrt seid am Anfang, oh, so viele verschiedene Themen, die sind alle super wichtig, aber eben oft ganz kurz angerissen, dann kommt gleich wieder das Nächste. Nur damit du dich nicht wunderst. Und wie gesagt, ich ermutige dich zu Hause, das zu machen, diesen Brief mal zu lesen. Das sind fünf kurze Kapitel, wenn du das am Stück liest, halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem, wie schnell du lesen kannst, mehr nicht. Du kannst aber auch diese fünf Kapitel einfach einen Tag ein Kapitel lesen und dann am nächsten Tag das nächste. Und das macht absolut Sinn, weil dann wirst du auch diese Themenstaffel tiefer verstehen können, worum es geht. Ja? Selbst dir ein Bild davon machen, wie ist das mit dem Glauben,
wie können wir den Glauben leben, ganz praktisch? Weil das fällt uns immer wieder schwer. Und deswegen könnte man sagen, der Klammer um diesen Jakobusbrief ist, lebe, was du glaubst. Ja. Aber wir waren bei der Frage stehen geblieben, warum fällt uns Christen es so schwer, das zu leben, was wir glauben? Und hier kommt die Antwort von Jakobus im ersten Kapitel. Folgendes. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Das ist böse. Warum leben wir oft nicht, was wir glauben? Jakobus ist ganz klar. Es ist seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Wir wissen, wir sollen Gutes tun und tun dann doch Böses. Und warum? Weil unsere eigene Begierde, wir könnten auch sagen, unsere selbstsüchtigen Wünsche uns verlocken. Mein Stolz. Ja, meine Freund mich verletzt, mein Stolz. Mein selbstsüchtiger Stolz. Ich bin mir wichtiger als meine Familie oder meine Frau. Und diese Begierden verführen uns zum Bösen. Es ist ja auch so, wenn wir Mist bauen in unserem Leben, dann suchen wir ganz schnell jemanden, der an die Schuld dran ist. Ne? Kennt ihr? Ja? Ja, nicht ich bin schuld, sondern, weiß ich, irgendwie mein Kollege, mein Bruder ist schuld, mein Nachbar, mein Chef, mein Ehepartner. Fast immer finden wir jemanden, der schuld daran ist, dass wir Mist gebaut haben. So meinen wir zumindest oder so begründen wir das ja. Offensichtlich gab es das im ersten Jahrhundert auch. Da war es so, dass man sogar die Begründung gebracht hat, Gott ist schuld daran, dass wir sündigen, dass wir versucht werden. Vielleicht von der Vorstellung, wenn er allmächtig ist, müsste er uns doch davon befreien und dann und so weiter. Ne? Aber Jakobus stellt hier klar, wer uns verführt und wer schuld ist daran, dass wir anders leben, als wir glauben, das sind wir selbst. Das ist unser Herz. Ich habe es nochmal gehighlightet. Ja? Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Ja? Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde, man könnte sagen, das Böse, das Falsche, die Mist, die ich baue, zur Welt. Will heißen, es gibt keine Ausrede. Wir können nicht jemand anders die Schuld geben, ja? Und die Schuld in die Schuhe schieben. Schuld sind wir, unser Herz, mit seinen selbstsüchtigen Wünschen. Ja? Unser Herz, nicht der Kollege, nicht der Bruder, nicht der Nachbar, nicht der Chef, nicht der Ehepartner, die Ehefrau, der Ehemann. Selbst der Teufel ist nicht schuld. Nein, unser Herz. Passt gut übrigens super gut zu dem, was Jesus einige Jahre vorher gesagt hat. Wie gesagt, der Bruder von Jakobus. Der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Jakobus wusste das von seinem Bruder. Wenn wir versucht werden, dann kommt das aus unserem Herz. Wenn wir nicht leben, was wir glauben, dann hat das mit unserer urmenschlichen Art zu tun. So sind wir. So ist unser Herz. Da verletzt mich meine Frau und ich mache dich. Ich schaue sie nicht mehr an. Ja? Ich lasse sie spüren, dass ich zornig bin, dass ich sauer bin auf sie. Ich weiß, ich muss gnädig sein, ich muss ihr verzeihen, aber ich tue es bewusst nicht. So bin ich, so ein selbstsüchtiges Leben, so ein egoistisches Schöpfchen. So ist es, oder? Und Jakobus hat in seinem ersten Kapitel, er sprintet ein bisschen und deswegen springe ich jetzt auf, er hat da Beispiele dafür. Ja? Er sagt zum Beispiel Folgendes. Denkt dran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Kennst du, oder? Ich kenne das. Okay, nicht jeder redet so viel wie ich oder so, ja. Aber schlecht zuhören, das haben wir alle gut drauf, ja. Mal den anderen reden lassen, eigentlich haben wir gar nicht gehört und dann sagen die, was wir denken. Wir wissen, wir sollten gut zuhören, bevor wir jemanden beurteilen, bevor wir jemanden bewerten, aber wir hören nicht richtig zu. Wir haben selber schon eine Meinung und die Meinung wollen wir auch gar nicht loslassen. Und dann werden wir schnell zornig, wir werden ungerecht im Zorn und wir tun das, was gegen unseren Glauben steht. Oder noch ein ähnliches Beispiel, was der Jakobus nennt. Wenn jemand sich für fromm hält, aber
aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst. Und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Selbst der von uns, der nicht so viel sagt, steht, glaube ich, in Gefahr, das zu tun. Ja? Ich meine, klar, bei mir ist es so, ich labere einfach ganz viel und dann rutscht mir raus, dass ich den anderen verletze. Das, ne, so. Aber jemand, der wenig redet, und du kennst das, der macht das zielgerichtet. Ja? Mit spitzen Aussagen. Der sagt nicht viel, aber die sitzen und verletzen. Und das beherrschen wir oft sehr, sehr gut. Und der Jakobus, der sagt das ja ganz klar, wer seine Zunge zur Waffe macht, dessen Frömmigkeit ist nichts wert. Und Frömmigkeit meint ja einfach der nach außen sichtbare Glaube. Ja? Der ist nichts wert. Da kannst du beten, da kannst du in der Bibel lesen, da kannst du in die Church Zone kommen, da kannst du in die Home Zone kommen. Das ist nichts wert, wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten. Aber wer seine Zunge beherrscht, der lebt, was er glaubt. Der weiß, das Gute zu tun, und er tut es. Er sagt gute Worte, statt zu verletzen. Oder er beißt sich auf die Zunge erstmal. Also langsam sein, hat er vorher gesagt. Oder noch ein Beispiel, diesmal ein positives Beispiel. Er sagt, echte und untadelige Frömmigkeit, wie gesagt, nach außen sichtbar, ne, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht. Das heißt, nach außen sichtbarer Glaube zeigt sich darin, dass ich mich um die Not von Bedürftigen kümmere. Damals waren es Waisen und Witwen. Damals gab es noch kein Sozialsystem. Wenn jemand Waise war oder Witwe, da war von der Existenz bedroht, ja, und man brauchte Hilfe, und heute in der Gesellschaft ist das sicherlich anders. Das sind nicht unbedingt Waisen und Witwen, das sind Menschen, die psychische Probleme haben, Menschen, die Entscheidungen leben zur Witwe, für Familien, Kinder mit Schulproblemen und so weiter. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen, und wenn wir uns um diese Menschen in unserem Umfeld kümmern, zeigt das, dass wir leben, was wir glauben. Was Jesus auch gemacht hat, er hat auch Menschen geholfen. Aber umgekehrt natürlich, wenn mir die Not meiner Mitmenschen egal ist, wenn ich wegschaue, wenn ich, komm, es ist mir heute zu kompliziert, ich will da nicht helfen, dann weiß ich theoretisch, dass Jesus geholfen hat und er würde das auch tun und dass er mir sagt, ich soll helfen, aber ich lasse mich von meinem Egoismus versuchen, verführen und das Leid anderen ist mir egal. Und so können wir jetzt noch alle möglichen Situationen aufzählen, wo wir in Gefahr stehen, das, was wir glauben, mit unseren Taten zu verleugnen. Aber wie am Anfang gesagt, das ist nicht nur für uns schlecht, sondern es ist ein schlagendes Argument für Menschen, die sagen, mit so einem Glauben will ich nichts zu tun haben. Aber was ist die Lösung? Wir wollen uns ja nicht nur anschauen, warum es so schwer ist, sondern was für eine Lösung gibt es? Was kann unser Herz auf die Spur bringen? Wie verhindern wir, dass unser selbstsüchtiges Herz, unsere selbstsüchtige Begierde uns zum Falschen verführt? Und dazu schreibt der Jakobus auch was, zum Glück. Der schreibt in Vers 21 folgendes. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt. Alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Die Kraft hat, euch zu retten. Das heißt, das Böse, was uns beschmutzt, ist unser selbstsüchtiges Herz, aus dem wir zum Bösen verführt werden. Davon sollen wir uns abwenden, stattdessen der Botschaft von Jesus zuwenden. Jakobus sagt, dass uns diese Botschaft ins Herz gepflanzt ist. Wenn du an Jesus glaubst, das ist vielleicht auch für jemanden, der jetzt sagt, ich weiß nicht, ob ich an Jesus glaube, das ändert sich. Dass ein Teil von dem, was Jesus ist und wer er ist, was er gelehrt hat, in dein Herz reinkommt. Natürlich nicht alles. Ich habe Theologie studiert und bei mir ist es bei weitem nicht alles, worum es geht. Ja? Ich kann ständig wieder dazulernen, aber ein Teil ist schon mal reingepflanzt und das ist diese Botschaft, hier steht, die Kraft hat, uns zu retten. Und darauf sollen wir bereitwillig uns einlassen. Lesen, studieren, drüber nachdenken, manchmal auch meditieren vielleicht. Den Gedanken greift Jakobus kurz später nochmal auf in dem Satz, den wir vorher uns schon angeschaut haben. Ich zitiere den nochmal. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und das ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Es geht darum, dass wir das, was wir glauben, vertiefen und ständig vor Augen halten. Und deswegen ist mein erster Vorschlag, den ich jetzt am Ende geben will, ich werde drei Dinge dir vorschlagen, was du tun kannst, damit du tust, was du glaubst. Ja? Das erste ist, lies regelmäßig in der Bibel. Das macht wirklich Sinn. Weil da sind die Geschichten, wie Jesus war. Da wirst du ihn kennenlernen. Wie hat er reagiert auf Menschen, die zum Beispiel ihn verletzt haben. Lies die Geschichte, wie die ersten christlichen Kirchen entstanden sind, in der sogenannten Apostelgeschichte. Lies die Briefe, wo heruntergebrochen wird, also wo Paulus oder auch hier der Jakobus runterbricht. Wie geht das, Jesus nachzufolgen? Wie sieht das aus? Wie geht das ganz praktisch? Und als praktischen Tipp würde ich sagen, ich meine, wir haben alle ein Smartphone, da kannst du dir eine Bibel-App runterladen und dann kannst du überall, wo du bist, du musst also nicht ein dickes Buch rumtragen, da kannst du in allen möglichen Variationen die Bibel lesen. Und wenn du sie gerne in Englisch lässt, dann liest du in Englisch. Und wenn du Arabisch kannst, auch Arabisch. Völlig egal, ja? Aber liest es. Es gibt auch diese Apps, haben meistens eine ganz praktische Funktion, dass die einmal am Tag dir so eine Notification schicken, also so ein, poppt einmal so ein Vers auf. Und dann gehst du mit diesem Vers am Tag schwanger und du denkst immer wieder drüber nach. Das könnte sowas sein, ja? Oder die haben noch eine Funktion. Die schlagen dir jeden Tag einen Abschnitt aus, den du vorlesen kannst. Also lesen, selber lesen kannst. Sprich, du musst dir nicht jedes Mal raus und was lese ich heute, sondern das kannst du auch nutzen. Da gibt es so viele Funktionen bei so einer Bibel-App. Wenn du nicht weißt, welche du nehmen sollst, kommen wir zu mir. Ja, ich kann ja sagen, wo es die gibt und so weiter. In jedem App-Store zu finden. Und eigentlich ist es auch egal, welche Version das ist. Hauptsache, du liest es, ja. Und das, wenn wir das verinnerlichen, dann prägt uns das. Es hat mal ein Pastor Folgendes erzählt, dass eine Frau zu ihm gekommen ist, weil sie sich so schwer getan hat in der Ehe, weil ihr Mann so unbeherrschbar war, weil er so schnell ausgerastet ist, weil er ihr, was weiß ich, lieblose Worte um die Ohren gehauen hat und so weiter. Und sie wusste nicht mehr weiter und der Mann wusste auch, dass es ein Problem ist. Und dann hat die Frau den Pastor gebeten, kannst du nicht einfach mal mit meinem Mann reden und irgendwie helfen, ich weiß nicht mehr weiter. Und der Pastor hat das dann gemacht und das Gute war, dass der Mann selber wusste, es gibt ein Problem. Und dann hat der Pastor ihm gesagt, der hat gar nicht lange mit ihm geredet, hat gesagt, du, ich mach dir einen Vorschlag. Ich gebe dir einen kurzen Text. Lerne ihn auswendig und sag ihn dir so oft, wie du irgendwie kannst am Tag vor. Und dieser Text ging, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keine Grenzen. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Lern es auswendig. Und jeden Tag, immer und immer wieder, so oft du kannst, wenn du in der Straßenbahn sitzt, wenn du mit dem Auto fährst, wenn du auf der Arbeit kurz seid, sag dir das wieder auf. Und sag dir das wieder auf. Und wenn du es am Anfang nicht kannst, halt einen Zettel geben, hier steht es drauf. Lern das auswendig und sag es dir immer wieder auf. 2 Wochen später, die Frau ruft den Pastor und sagt, was hast du mit meinem Mann gemacht? Weil ihn das geprägt hat. Du kannst das nicht immer wieder aufsagen, ohne dass sich das prägt. Liebe, ja, verliert nicht die Beherrschung. Wenn du dir das immer wieder sagst, und er liebt ja seine Frau. Wisst ihr, was ich nachts mache, wenn ich nicht einschlafen kann? Dann, früher habe ich Schäfchen gezählt, es hat nie funktioniert. Meine Tochter hat mir letztens gesagt, das geht nicht mit den Schäfchen, weil da springt 2 rüber und dann die ganze Mannschaft und so. Nein, meine Mutter hat mir das mal als Tipp gegeben, weil die es auch macht. Und zwar, ich sage mir Bibelstellen auf, die ich auswendig kann. Und zwar alphabetisch. Ich fange mit A an. Ganz einfach, der erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja? Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Aber vielleicht reicht auch der erste Satz. Egal. Und dann zu B, ja. Zum Beispiel, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ja? Oder bei C ist mir bis jetzt immer nur, ich muss mal recherchieren, aber was mir einfällt, Christus ist euer Friede. Ja? Und ich habe es noch nie geschafft, bis zum X zu kommen. Ich bin immer vorher eingeschlafen. Aber was ich damit sagen will, ich verinnerliche diese Texte nachts. Und weil mir das so blöd vorkommt, weil ich nie bei X angekommen bin, meistens auch rückwärts, wobei für X fällt mir nichts ein, ne? Aber ist auch nicht schlimm, wenn es keinen gibt. Aber das kann man natürlich auch mit so einer Bibel-App machen, dass man mal einen Satz sucht, der mit X anfängt. Gibt es, glaube ich, nicht, aber mit Z, glaube ich, schon. Also verinnerlichen, sich immer wieder einprägen, drüber nachdenken. Jesus, was bedeutet das? Also das ist das Erste. Dann das Zweite, fang an, das zu tun, was du liebst. Setz es mutig in deinem Alltag um. Hör auf die innere Stimme, die dich zum Guten drängt, was du gelesen hast, was du weißt, was du tun sollst. Zu meinem Beispiel, als ich mich vorgestern von meiner Frau irgendwie verletzt gefühlt habe, war da sofort die innere Stimme, verzeih ihr. Ja? Sie wollte dich nicht verletzen, zeig ihr, dass du sie liebst. Diese Stimme, ja, die prägt uns. Und dann ist es nur noch wichtig, und ich sage damit nicht, dass es dir immer gelingt, deswegen habe ich ja das Beispiel erzählt, tu es. Und ich hoffe, dass ich es beim nächsten Mal tun kann. Überwinde den inneren Schweinehund. Und wisst ihr, was mir in dieser Situation geholfen hätte, wenn ich gebetet hätte, wenn ich gesagt habe, Jesus, ich will aber nicht. Und dann kommt wieder der Gedanke, aber tu es, verzeihe, ich will aber nicht. Ja, wie so ein kleines Kind. Bin ich blöd. Aber wenn ich geredet hätte mit Jesus, bin ich mir sicher, dass es mir leichter gefallen hätte, wäre das zu tun. Ja. Es ist ja so, Paulus hat es mal geschrieben, das ist ja so der Kollege vom Jakobus, der hat mal Folgendes geschrieben. Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also Gott wird nicht nur die Stimme sagen, sondern er gibt dir auch die Kraft, das zu tun, was du weißt, was wichtig ist. Ja? Greif diese Kraft ab. Nimm sie in Anspruch. Am besten, indem du mit Jesus darüber redest. Und da darfst du auch ehrlich sein und sagen, ich will das jetzt eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich weiß, dass es besser wäre. Komm, Jesus, gib mir die Kraft. Also, leben, was du weißt. Und das Dritte, und das passiert dir, wird dir so passieren wie mir, dass es dir mal nicht gelingt oder vielleicht auch häufiger nicht gelingt, dann würde ich dir sagen, gib zu und bekenne, was du gegen das, wenn du gegen das gehandelt hast, was du glaubst. Es ist so wichtig, dass wir ehrlich sind, ja. Und wenn du so, wie ich vorgestern falsch reagiert habe, reagierst, dann gib das zu, nicht nur dir selbst, sondern sag das auch Jesus, sag es Gott. Mach daraus ein Gebet, ja. Was super hilfreich sein kann in dem Zusammenhang, ist, wenn du merkst, es fällt dir wirklich schwer, es passiert dir immer wieder, dass du dir jemanden suchst, eine gute Freundin, einen guten Freund, wo du so eine, ich nenne es mal, Zweierschaft lebst, das muss nicht super intensives sein, aber im Sinne von, ihr trefft euch alle 2 Wochen und ihr versprecht euch, wenn ich Mist baue, wenn ich zum Beispiel so mit meiner Frau umgegangen bin, dann werde ich dir das spätestens in 2 Wochen sagen. Ich hatte mal so ein Commitment mit einem Freund, als ich studiert habe, ich habe gesagt, ich werde dich anrufen, sofort in dem Moment. Das hat mir super geholfen. Ich war ganz oft in der, ja, soll ich das jetzt machen? Dann muss ich ihn anrufen. Jetzt lass ich lieber. Ja? Und das hat uns beiden super geholfen in der Zeit im Studium. Das war krass. Weil wir immer wieder vor Entscheidungen waren und wir wussten eigentlich, wo die richtige Richtung ist. Und ne, einfach dran zu denken, nee, die Blöße will ich mir jetzt nicht geben, das muss ich jetzt auch nicht machen. So, ne? Und manchmal saßen wir 2 Wochen später da und haben gesagt, hey, Kröcki, das tut mir leid, wissen, das habe ich gemacht. Dann hat gesagt, Klaus, mir ging es da und da so. Dann haben wir gebetet und uns wieder ermutigt und dann ging es weiter. Also, dieses Zugeben ist super, super wichtig. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, da sind so Dinge in meinem Leben. Vielleicht ist es auch so, dass dich das, was du schon getan hast, so blockiert, dass es dir schwerfällt, jetzt irgendwie das zu ändern. Und dann wäre es vielleicht gut, einfach mal Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Seelsorge heißt einfach mal, dich auszukotzen, das, was dich blockiert, das Schuld, die du hast. Da kannst du sehr gerne zu mir kommen. Einfach, wir nehmen uns mal Zeit auf einen Kaffee und dann erzählst du das, was dich belastet. Und dann kann ich dir sagen, im Namen von Jesus spreche ich dich los davon. Du musst übrigens nicht der Pastor sein, das kannst du auch machen mit jemand anders. Das kann auch dein Homesonleiter machen, das kann auch deine Freundin, die an Jesus glaubt, oder dein Freund, der an Jesus glaubt, machen. Und dann entlastet rauszugehen und sagen, okay, und beim nächsten Mal will ich tun, was ich glaube. Damit mache ich Schluss. Und ich möchte euch einfach diese 3 Dinge mitgeben. Und wenn du es nicht vergessen willst, fotografierst es vielleicht jetzt noch schnell. Und wir werden jetzt gleich ein Lied noch singen, der Jens und ich, wo wir das einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen, dieses wirklich von Herzen dabei sein und nicht loslassen, nicht aufgeben, weil es besser ist für uns und für unsere Mitmenschen, das zu leben, was wir glauben, dass wir nicht ein Argument werden für den anderen, dass er sagen kann, wegen dir, Klaus, glaube ich nicht an Jesus. Das wäre eine Tragik, das wäre schlimm.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.